Herr Hossel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorkli.
Ja, vielen Dank. Herr Hossel, der neue US-Präsident Joe Biden ernennt einen Sonderbeauftragten für den Iran. Das ist Robert Malley. Zunächst möchte ich Sie darum bitten, uns zu erzählen, was weiß man über diese Person?
Gut, ich habe jetzt nicht seinen Lebenslauf studiert, aber gerade in der New York Times ein interessantes Detail gelesen. Der hat nämlich mit dem neuen Außenminister Anthony Blinken zusammen in Paris die High School besucht. Das heißt, das sind ganz, ganz alte Freunde und das heißt auch, die haben ein sehr enges Vertrauensverhältnis, sonst würde man das so nicht erwähnen. Und das heißt, im Grunde genommen, wenn man mit Robert Malley spricht, spricht man mit Joe Biden. Das ist es. Dann spricht man mit dem Chef. Dann spricht man mit der Spitze der amerikanischen Regierung. Was da passiert, ist nicht zufällig. Das ist nicht eine Privatmeinung von Herrn Blinken oder so, sondern hier haben sich zwei, der Anthony Blinken und sein Iran-Chef sozusagen Robert Malley, zusammengetan, um etwas hinzubekommen, was Joe Biden versprochen hatte. Aber wenn die Dinge so liegen natürlich, dann ist es auch klar, dass das politische Tauziehen sofort beginnt und genau das ist auch passiert.
Herr Hossel, seine Ernennung ist bereits auf Kritik aus der Republikanischen Partei, aber auch aus Israel gestoßen. Wie wichtig ist diese Kritik?
Ja, ich muss mich entschuldigen, ich habe tatsächlich eben noch was vergessen. Robert Malley war ja 2015 bereits intensiv befasst mit dem Zustandekommen des ersten Atomabkommens, das ja eigentlich Joint Comprehensive Protocol of Action, JCPOA, heißt und gar nicht Atomvertrag oder so. Es ist nur unter dem Wort Nuclear Deal oder Atomvertrag bekannt geworden. Jetzt sieht das so aus zu Ihrer Frage. Ja, wie ernst muss man das nehmen? Dass Israel sowieso gar keine Lust hat, dass das auch nur einen Millimeter weitergeht mit dem Iran und Washington, das ist ja sowieso klar. Denn die hatten ja die beste Zeit ihres Lebens, schätze ich mal, unter Trump. Und Trump hat ihnen alles geschenkt, was, wie soll man sagen, nicht nied- und nagelfest war. Und er hat ihnen auch einige Sachen geschenkt, wie die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt, ganz Jerusalems, als Hauptstadt Israels und solche Dinge. Anerkennung der Annexion der Golanhöhen, eine wunderbare breite Straße in die Annexion der Westbank. Alles Dinge, die man sich nie hätte träumen lassen in Tel Aviv. Und dann tatsächlich auch noch den schnellen Ausstieg aus dem Atomvertrag. Das war das Nonplusultra. Donald Trump war der Star der radikal-zionistischen israelischen Regierung unter Netanyahu. So, und dass die jetzt natürlich sauer werden, wenn sie merken, dass da tatsächlich ein neuer Präsident kommt und der sagt, ich setze das Ding wieder in Kraft, nachdem Israel jahrelang schon unter Obama Sturm gelaufen ist gegen das Zustandekommen, wirklich mit Haken und Ösen und harten Mitteln und den Deep State auf Obama gehetzt und es war wirklich einiges los. So, und diese Art Dinge sollen nun sozusagen wieder anfangen, also praktisch Obama 2, ja. Und da muss man natürlich sagen, Joe Biden ist nicht Obama. Obama war einfach sehr clever und wusste ziemlich gut, welche Drähte er ziehen musste. Ich habe mit hohem Interesse gesehen, wie er drei ganz radikale Gegner eines Abzugs aus Afghanistan, einen General mit Crystal und noch andere Hardliner, die sich auch schon auf dem Balkan schlecht bewährt hatten und so weiter, alle drei in Afghanistan zusammen eingesetzt hat und die sind dort alle drei zusammen gescheitert. Das sind nur so Kleinigkeiten gewesen, die Obama gemacht hat. Und tatsächlich. Jetzt kann man sich fragen, von welchem Kaliber ist denn Joe Biden? Wie ernst ist das? Und tatsächlich, hier hat es eben auch schon Diskussionen gegeben. Also der UN-Botschafter des Iran, das ist der ranghöchste Diplomat des Iran auf amerikanischem Territorium sozusagen, der hat einen kleinen Beitrag geschrieben, den die New York Times immerhin veröffentlicht hat. Und da schreibt er, also lieber Herr Biden, wenn Sie da ernsthaft wieder zu vertraglichen Veranstaltungen zurück wollen und wollen unser Atomprogramm stoppen und dahin bringen, wo es mal war, dann haben Sie hier eine Chance, und zwar nehmen Sie alle illegalen Sanktionen zurück, die Trump in seiner Amtszeit verkündet hat, nach dem Aussteigen aus dem Atomvertrag. Das ist immer eine klare, deutliche Sprache. Dass die New York Times das so verkündet, das bedeutet auch, dass der Deep State dahinter steht. Das heißt, Joe Biden darf. Aber wie genau natürlich, das bleibt nun zu sehen, weil der iranische Botschafter natürlich verlangt hat, dass jetzt alle Sanktionen sofort fallen. Zack, zack, sozusagen, ist die eine lockere Übersetzung von dem, was er da geschrieben hat. Und man weiß ja, dass diese Dinge eben so zack, zack nicht gehen. Und das sind so Dinge, da muss man mal gucken, wie schnell nimmt Joe Biden wie viel zurück. Majid Taht Ravanchi ist der Name dieses Botschafters. Und er hat sich wirklich sehr klar ausgedrückt. Das ist am 27. Januar von der New York Times veröffentlicht worden.
Herr Hossel, das ist aber genau der Streitpunkt, dass Joe Biden zum Atomvertrag zurückkehren sollte. Das ist die Forderung der iranischen Seite. Aber die Amerikaner verlangen das Gegenteil, dass der Iran zunächst mal so Schritte unternehmen will in Richtung Reduzierung oder zurück zu dem Standpunkt, wo mal Iran war hinsichtlich des Atomprogramms.
Ja.
Also, wie geht es hier weiter? Was meinen Sie denn? Dieser wichtige Punkt ist noch nicht gelöst.
Das ist ein wichtiger Punkt, das ist aber ein typischer Punkt, wenn man eigentlich verhandeln will, dass man, und die New York Times drückt das auch sehr komisch aus, das kann man auch genauso nehmen, wie die New York Times das hier in einer netten, humorvollen Weise begleitet hat, diese Meinungsverschiedenheit. Die fragen eben, wer zuckt zuerst, ja? Das ist so ein Spiel, ja? Man kennt das von Autojagden in der Stadt, da fährt man direkt aufeinander zu und der Feigling, sozusagen der Verlierer, reißt zuerst das Steuer rum, ja? Und es gibt noch viel weniger schlimme, wie soll man sagen, Wettbewerbe, in denen es auch darum geht, wer verliert, indem man zuerst nachgibt. Also diese Dinge sind ganz typisch in Verhandlungen, die werden sich garantiert lösen lassen. Es gibt zwei andere Überlegungen. Die sind politisch weitaus musikalischer, würde ich sagen. Und die werden auch vom iranischen Botschafter Dr. Ravanchi angesprochen. Und da geht es um zwei Themen der Amerikaner. Zum einen hat der Iran, ich will mal sagen, was sein Überleben gesichert hat, seine Raketenwaffe stark entwickelt in den letzten Jahren. Und natürlich, wann immer dem Iran irgendwas gelingt und wenn er auch nur eine kleine Brücke über einen 10 Meter breiten Fluss baut, schreit schon Israel, das sei unangenehme Aufrüstung. Also in diesem Fall wurde natürlich gesagt, das sei eine unangenehme Aufrüstung des Iran. Und dann hat man auch festgestellt, dass der Iran etwas tut, was einfach verboten ist. Ich bin jetzt voll ironisch, das muss man zur Kenntnis nehmen. Dass der Iran seine Verbündeten nicht im Stich lässt. Das erwartet Washington aber permanent. Und auch sehr krass und klar. Also nichts Freundschaft mit Hisbollah, nichts Freundschaft mit Syrien, nichts Freundschaft mit Irak oder Verträge, das ist alles egal. Nicht? Amerika macht ja vor, wie man Verträge bricht. Und sowas wird dann auch vom Iran erwartet. Und das sind Dinge, da wird wirklich verhandelt werden müssen. Und hier hat eben Irans Botschafter klar gesagt, wir machen hier einen Atomvertrag. Wir sprechen über das Thema der nuklearen Entwicklung des Iran und wir sprechen nicht über andere Themen. Das ist eine interessante Sache, denn als wir uns vor Jahren unterhielten über das Zustandekommen des Iran-Abkommens, erinnere ich mich noch sehr, sehr gut, wie ich damals sagte, mein Eindruck ist, dass das Komplizierte gar nicht der Atomvertrag ist, das kriegen die hin, sondern das Komplizierte ist das sozusagen nicht öffentliche Beiprogramm. Und das ist jetzt spannend, dass er das ablehnt, Und ich glaube mal, ich sage, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es verlangt wird. Man kann vom Iran nicht verlangen, dass er sozusagen seine außenpolitische Lebensversicherung aus der Hand gibt. Und das sind nun mal die Freunde. Der Iran wird vor allem deshalb nicht angegriffen, weil er eben diese Freunde im Libanon, in Syrien und im Irak hat. Und anderswo auch noch. Und hat ja auch nicht so schwache Verbündete namens Russland und China. Also es dürfte außerordentlich schwierig werden für Washington, hier zu sagen, okay, hilft nichts, der Iran gibt nicht nach, da müssen wir jetzt leider angreifen. So wird es nicht werden, davon kann man einigermaßen ausgehen. Und also wird man sich einigen müssen und es wird nachher spannend zu sehen, was passiert. Denn wir haben auch schon das Erpressungsmanöver seitens Washington gegen Teheran und gegen den Libanon gesehen, indem man den Libanon innenpolitisch vollkommen durcheinander zu bringen hilft und versucht, die Stellung der Hisbollah im Libanon zu erschüttern, obwohl man selbstverständlich weiß, was auch wenn man Hisbollah nicht mag, man im Westen sehen kann, wenn man das möchte, ohne Hisbollah ist der Libanon kaputt. Die Hisbollah ist die einzige Machtkonstellation im Libanon, die einigermaßen geschlossen und klar steht und jederzeit verlässlich gesprächsbereit, kompromissbereit und hilfsbereit ist, auch das. Und diese Art Dinge sind einfach sehr wichtig, wenn man nicht tatsächlich den ganzen Nahen Osten anzünden möchte, so wie Herr Netanyahu das gerne hätte. Das glaube ich ihm, das nehme ich ihm ab, das ist ein ehrlicher Wunsch. Aber ich glaube, der Rest der Staatengemeinschaft sollte zusammenstehen. Auch die neuen arabischen Vertragspartner Israels sollten zusammenstehen und sagen, mit uns ist das nicht zu machen. Man könnte notfalls das Vertragswerk, das Trump so unheimlich zusammengesteckt hat mit mehreren neuen Partnern von den Vereinigten Arabischen Emiraten über Marokko bis sonst wohin, das könnte dann auch wieder aufribbeln, möglicherweise. Ja, wenn in Israel sich so verhält, dass es für einen Araber wirklich nicht mehr akzeptabel ist, weil es die ganze Region bedroht. Das ist so das Kräftespiel, das hier stattfindet.
Herr Hostel, aus der westlichen Lage kommt auch noch eine weitere Forderung, die kategorisch von Iran abgelehnt worden ist. Das ist die Forderung des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, der gefordert hat, dass Saudi-Arabien in Nachverhandlungen in Einführungsstrich oder Neuverhandlungen einbezogen werden soll. Iran, wie gesagt, hat das bereits entschieden zurückgewiesen. Was wird daraus? Was will der französische Präsident überhaupt?
Ja, das ist eine ganz interessante Sache. Wir haben das, glaube ich, schon mal angesprochen auch. Es hat ja nun der Iran, ich weiß nicht, in den letzten zig Jahren, 20 oder mehr Jahren immer gesagt, warum kann denn eigentlich die Region um den Persischen Golf herum nicht sich zusammensetzen und ihre Probleme selber lösen? Da war immer Washington dagegen. Nun sieht das ja so aus, als hätte Macron sozusagen den Iran auf der Standspur überholt, um das mal autobahntechnisch auszudrücken. Als hätte Macron eine Forderung des Iran übernommen. Aber hier geht es um ganz was anderes. Hier geht es nämlich darum, die Nachbarn des Iran praktisch unter ein halboffizielles Washingtoner Joch zu zwingen und in eine Konfrontation mit dem Iran hinein zu diskutieren, in der dann der Nutznießer Washington wäre. Und auf keinen Fall der Iran und sicher auch nicht Saudi-Arabien. Die waren selten die Nutznießer, wenn Amerika sich bewegt hat. Aber das hat man in Saudi-Arabien noch nicht so ganz verstanden, glaube ich. Das sind die Dinge, die hier zu Buche stehen. Eine sehr kluge Operation, ich will mal sagen, des Rothschild-Zöglings Macron. Gleichwohl ist der Iran erneut nicht drauf reingefallen und wäre auch schlecht beraten, wenn tatsächlich die ganze an sich ja gute Idee der regionalen Konfliktbewältigung, die ja im Grunde auch ein, wie soll man sagen, Modellfall werden könnte für andere Konflikte in der Welt, die alle nicht enden wollen, dass eben die Region zusammensitzt. Für Afghanistan habe ich selber mal solche Vorschläge gemacht in meinem ersten Buch Sprengsatz Afghanistan. Also das sind so Dinge, die sind an sich gut, nur wenn man sie natürlich in Anführungsstrichen falsch aufhängt, also so aufhängt, dass sie das Gute nicht wirken können, weil man sie im Grunde des guten Elements beraubt hat, nämlich gerade der Unabhängigkeit von Washington, der Unabhängigkeit von Frankreich oder der Europäischen Union. Wenn man das also macht, dann pervertiert man diese Idee der regionalen Konfliktlösung. Das hat Präsident Macron versucht und das ist ihm schiefgegangen.
Hastel, wenn wir nun zu dem neuen Sonderbeauftragten der USA zurückkehren, zum Mali, und der strebt eine Verhandlungslösung im Atomstreit an und hat bereits, wie Medien berichten, Kontakt mit Deutschland, Frankreich und Großbritannien aufgenommen, um den Gesprächsprozess wieder in Gang zu setzen. Also das geht offenbar ganz so schnell voran.
Ja, das hat er natürlich sofort gemacht. Das ist sozusagen eine Reflexreaktion. Nicht? Wenn Sie mit so einem kleinen Ärztehämmerchen auf Ihr Knie schlagen, dann zuckt der Fuß. Ja? Und so ungefähr ist das, wenn man als Amerikaner und heißt nicht unbedingt Trump, ja, eine internationale Verhandlung möchte, die praktisch in der Großregion der Verbündeten, also eben Deutschland, Frankreich, Großbritannien, stattfindet, dann ist es sinnvoll, dass man die zunächst mal befragt. Wie ist denn die Befindlichkeit? Die neue Regierung möchte erst einmal hier auch sich buchstäblich sachkundig machen und die Kräfteverhältnisse kennenlernen. Wir wissen ja, wie das dann läuft, ob sich Washington dann nach den Europäern richtet, das darf bezweifelt werden, aber zumindest redet man miteinander und wenn Washington etwas will, dann weiß es vorher, wie es mit den Europäern umgehen muss, wie es argumentieren muss, um Dinge durchzusetzen und welche Dinge man dann durchsetzen sollte und welche Dinge tatsächlich mehr Krach machen als notwendig, weil eben die europäischen Verbündeten nicht zustimmen könnten. Das sind alles so Dinge, die werden dann offenbar und das stärkt eigentlich die amerikanische Position, wenn sie hier in abgesprochener Weise in diese Verhandlung einsteigen. In der Vergangenheit war das auch schon so. Da wurden natürlich die europäischen Verbündeten gehört, aber hauptsächlich haben eigentlich Washington und Teheran ihre Einflusszonen in Nahost eingegrenzt miteinander. Das war das Spannende an der Geschichte. Und das hat ja auch ziemlich gut gewirkt eigentlich. Immerhin konnte ja, wie soll man sagen, Donald Trump die Zahl der amerikanischen Truppen bis knapp über 1.000 zurückfahren. Und Joe Biden macht das, also in Syrien meine ich jetzt, in Ostsyrien. Und Joe Biden macht das offenbar gerade rückgängig. Das sind auch Dinge, die man schon beobachten konnte. Ein dicker Konvoi, der aus dem Irak nach Ostsyrien fuhr, wurde gemeldet. Ich habe das nirgendwo in den westlichen Medien gefunden. Aber so etwas, sowas gibt es eben, dass wir nicht berichten, nicht wahr? Und tatsächlich ist eben Joe Biden dabei, seine Afghanistan-Politik und seine Irak-Politik zu überdenken. Und eigentlich, ich will mal sagen, das amerikanische Involvement, also die amerikanische Einbeziehung in diese Konflikte zu stärken, also mehr Truppen einzusetzen, den Rückzug möglicherweise aus Afghanistan zu verzögern, was alles gar nicht gut ist. Und das erinnert so ein bisschen an die frühere amerikanische Idee unter früheren Präsidenten, dass man den Iran einkreist, ja, also Irak, Afghanistan, dann im Norden so eine Caspian Sea Initiative und unten noch andere Länder und eine Seeflanke, die man da hat. Also das waren so die Dinge. Das steht heute nicht mehr zur Debatte. Aber leider Gottes gibt es eine Debatte darüber, ob die zügigen Trumpschen Abzugspläne, die am 1. Mai dann dieses Jahres schon vorsehen, dass alle amerikanischen Truppen, es sind wohl noch ungefähr 2.500 da, dann Afghanistan verlassen sollten, dass das möglicherweise nicht stattfindet, Und die Amerikaner haben ja etwas vorgeschoben, das vertragswidrig ist. Sie haben den Taliban zugestanden, dass bis zum Abzug der Truppen weitergekämpft werden darf. Und die Taliban tun das, und zwar so erfolgreich, dass Washington protestiert hat. Das ist also das Problem, natürlich mit den Methoden der Taliban, aber es fehlt ihnen ja auch, ich will mal sagen, die Luftwaffe und die strategische Nuklearraketenwaffe, um anders zuzuschlagen. So sieht es eben aus. Das ist unangenehm, das stört auch den Frieden in der Region. Und mit Sicherheit spielt das irgendwie in diese ganzen Dinge mit hinein, denn der Iran hat es geschafft, mit seiner wirklich einmalig befähigten Außenpolitik, was sich ja nicht immer auf die Botschafter erstreckt, ja, aber so in der zentralen Planung ist man da ziemlich gut in Teheran. Und tatsächlich hat man eben mit den Taliban ein gutes Verständnis bekommen, was nicht in die Wiege gelegt war, beiden Seiten nicht. Aber das hat nun stattgefunden. Und so sieht das eben aus, dass wenn die Taliban tatsächlich da ans Ruder kämen, was der Fall sein müsste, wenn es nach den Machtverhältnissen im Lande ginge, dann wäre der Iran nicht negativ betroffen, andere schon.
Herr Hassel, eins könnte man schon, wie ich meine, aber feststellen, dass nun Europäer und Amerikaner wieder zusammenrücken, vor allem in diesem wichtigen Streit. Und wird diese Forderung des französischen Staatspräsidenten diesen Trend irgendwie verlangsamen oder gar stoppen?
Das glaube ich überhaupt nicht. Dazu hat auch Macron nicht die Macht. Der ist ja ohnehin so ein bisschen ein Vorschlagspräsident. Der macht Vorschläge, manche gut, manche weniger gut. Mit Russland hat er sehr interessante Vorschläge, die kein großes Medium aufgenommen hat, interessanterweise. Nämlich, dass man zu einer neuen Nachbarschaft in Europa zusammenfindet und sowas. Und manchmal hatte ich den Eindruck, das war einfach nur gesagt, damit es mal gesagt ist. Und dann kann man es getrost den Papierkorb näher bringen. Also hier glaube ich auch nicht, dass irgendetwas sehr Ernsthaftes folgt. Allerdings natürlich sind die Europäer insgesamt auch sehr gebeutelt, nicht wahr? Also die hatten jetzt unter Trump eine so schwierige Zeit, dass sie wahrscheinlich geradezu dankbar diesen Gesprächsstrohhalm ergreifen, die ihnen Robert Malley hingehalten hat. Und das wird jetzt tatsächlich wohl auch dann mit Leben erfüllt. Und sicher wird man auch, weil es eine enge deutsch-französische Abstimmung mal gab jedenfalls, wird man auch im Auswärtigen Amt noch mal genauer hinhören wollen, was sich Macron eigentlich da vorgestellt hat, weil man einen Nachbarn und wichtigsten Partner in Europa nicht in irgendeiner Form brüsk zurückweisen sollte. Das finde ich auch sehr klug und sehr vernünftig. Aber ob das wirklich dann so Eingang findet, das wage ich zu bezweifeln. Und hat ja auch der Iran sich klar geäußert. Macron wird die Dinge, ich will mal sagen, auf seine Weise bereichern, ja, auch mal in Anführungsstrichen vielleicht. Aber er ist nicht der entscheidende Macher dieses Prozesses.
Herr Hassel, der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde hat kürzlich auf einer Pressekonferenz etwas gesagt, was wo ich meine, dass er einfach die Europäer oder aber auch die Amerikaner dazu bewegen sollte, so schnell wie möglich eine Verhandlungslösung zu finden. Und zwar, dass er gesagt hat, bis der Iran Atombombe entwickelt, ist nur noch 3 Monate sind das. Was meinen Sie dazu? Worauf wollte er überhaupt hinaus?
Also ich finde es ja gut, wenn einer sagt, man soll sich mal zügig zusammensetzen und für ein Problem eine Lösung finden. Ganz grundsätzlich ist das eine gute Idee. Aber das mit der Behauptung zu unterstützen, der Iran habe in 3 Monaten, entschuldigen Sie, dass ich da lache, ja, eine Atomwaffe. Ich meine, wir beiden erinnern uns daran, wie oft wir in den letzten, ich weiß nicht wie viele Jahren, debattiert haben, wie schnell der Iran seine Atomwaffe hat. Ja? Also das ist durch Tatsachen nicht gedeckt und das wird so schnell nicht sein. Es gibt übrigens auch eine stehende amerikanische Doktrin, dass wenn der Iran noch so und so viele Tage, ich glaube, die Grenze ist gerade ungefähr 3 Monate von der Waffe entfernt, es muss angegriffen werden. Also das ist alles, wie soll man sagen, mit großer Vorsicht zu genießen. Der Iran will keinen Atomkrieg, er will auch keine Bombe, er strebt die gar nicht an. Er möchte ganz einfach sein vorhandenes Öl und Gas teuer exportieren und die Energierohstofflücke füllen, indem er zu Hause, um es salopp auszudrücken, mit Atomkraft heizt. Das ist die strategische Idee und da steckt sehr viel Geld dahinter und allerdings eine positive Entwicklung auf dem Sanktionsmarkt, die dann nämlich dem Iran erlauben würde, das Material auch auf dem regulären Markt zu regulären, vernünftigen Preisen zu verkaufen und nicht irgendwie auf, wie soll man sagen, Sonderwegen zu Sonderpreisen. Das hilft dem Iran auch nicht weiter. Das ist alles für den Iran sehr wichtig. Also auch ohne Alarmrufe und seltsame, unfundierte Alarmschreie ist es sicher sinnvoll, dass man an den Verhandlungstisch kommt. Aber ich glaube auch, dass Joe Biden das will. Das sieht man auch an der zügigen Meldung bei den Europäern. Und so wird das kommen. Und je weniger Alarmismus man dabei macht, desto beruhigender, glaube ich, für vernünftige Gespräche. Und die sehe ich allerdings kommen. Das ist meine Einschätzung.
Herr Hassel, wie immer möchte ich auch Ihre Meinung dazu hören. Wie sehen Sie überhaupt die Perspektive? Wann glauben Sie, dass diese Gespräche wieder aufgenommen werden?
Ich sehe das eigentlich in den nächsten Monaten stattfinden. Ich glaube, dass die Vorbereitungen mit den europäischen Freunden und Partnern seitens Washington und seitens der europäischen Hauptstädte zügig vorgenommen werden können. Und ich glaube, man wird dann nicht zu lange warten, auch deshalb, weil es in den USA jetzt nach der Wahl eine Erwartungshaltung gibt. Das ist eine klare Sache. Und man möchte auch ganz gerne mit dem Trump-Lager sich über den Iran streiten und vielleicht nicht über die Wahlfälschung oder sowas.
Vielen Dank, Herr Hostel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Scharocken.
Ja, vielen Dank.